my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Hallo und willkommen bei Fokus Südwest in der Ausgabe vom 5. Juni. Am Mikrofon sind Ralf Snorawa und Aline Kinzi. Im ersten Beitrag hören Sie heute ein Interview mit dem ersten Landesbeamten Michael Knaus anlässlich der Ausmaße des Unwetters am vergangenen Sonntag. Im zweiten Beitrag gibt Rudolf Bunzel, Stiftungsleiter der Akademie Schloss Kirchberg, Auskunft über die Tagung Gutes Essen, arme Erzeuger am 3. und 4. Juni. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart-Tübingen. Nach einigen Spekulationen im vergangenen Monat hat die grün-schwarze Landesregierung auf ihrer ersten Pressekonferenz am 31. Mai bekannt gegeben, dass es in 2 der 4 Regierungspräsidien einen Personalwechsel geben wird. Sowohl der Stuttgarter Regierungspräsident Johannes Schmalzel, FDP, als auch Amtskollege in Tübingen Jörg Schmidt, SPD, werden in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Offen war noch, ob auch die Karlsruher Regierungspräsidentin Nicolette Kressel, SPD, ihren Schreibtisch abgeben muss. Der Spitzenposten in Stuttgart wird künftig vom bisherigen Amtschef des Landwirtschaftsministeriums Wolfgang Reimer, Grüne, übernommen. Das Tübinger Büro soll an Klaus Tappeser, CDU, vergeben werden. Bereits 2012 wollte die damals grün-rote Landesregierung ein Jahr nach dem Regierungswechsel die Präsidien neu besetzen. Landräte und Bürgermeister machten sich jedoch für die bestehenden Regierungspräsidenten stark. Diesmal gelang Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, zwar der Personalwechsel, Amtsinhaber Schmidt hat aber angekündigt, die Entscheidung gerichtlich überprüfen zu lassen.
Stuttgart. Seit dem Beschluss des neuen Bildungsplans unter der damaligen grün-roten Landesregierung muss sich das Kultusministerium harsche Kritik gefallen lassen. Ex-Kultusminister Andreas Stoch, SPD, hatte Anfang des Jahres den neuen Bildungsplan unterzeichnet, der ab dem 1. August in ganz Baden-Württemberg gelten soll. Wichtiger Bestandteil des Lehrplans ist eine Leitlinie zur Akzeptanz sexueller Vielfalt. Doch genau diese bringt besorgte Eltern und Verteidiger des traditionellen Familienbildes auf die Straßen. Seit April 2014 fand in Stuttgart bereits 7-mal die Demo für alle statt, eine Demonstration gegen Genderideologie und die befürchtete Sexualisierung von Kindern durch den neuen Bildungsplan. Auch die CDU zählte, noch als Oppositionspartei im Landtag, nicht gerade zu den Befürwortern der Leitlinie. Die neue Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, sagte vergangene Woche gegenüber der Deutschen Presseagentur jedoch, dass sie den Vorwurf nicht nachvollziehen kann. Sie verstehe zwar die Sorge der Eltern, könne aber keine Sexualisierung der Kinder durch den neuen Bildungsplan sehen. Es sei mit Sicherheit ein wichtiges Thema, jedoch sieht die Kultusministerin hier nicht die Schule, sondern die Medien in der Verantwortung.
Stuttgart. Die Sportvereine in Baden-Württemberg können auch in diesem Jahr mit Zuschüssen für die Arbeit mit Geflüchteten rechnen. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg stellt dem organisierten Sport neue Fördermittel in Höhe von 57.000 Euro bereit. Laut Dieter Schmidt-Volkmar, Präsident des Landessportverbandes Baden-Württemberg, gehe man davon aus, dass immer mehr Flüchtlinge die Sportangebote der Vereine vor Ort wahrnehmen wollen. Insofern würden die Mittel dringend benötigt, um dieser Entwicklung auch Rechnung tragen zu können. Die Förderbedingungen sind niedrig gestaltet. Sportvereine, die mindestens 10 Geflüchteten eine Teilnahme an ihren Angeboten ermöglichen, erhalten eine einmalige Förderung in Höhe von 500 Euro. Bei 5 bis 9 Teilnehmenden bekommt der Verein die Hälfte. Die Fördergelder können über den jeweiligen Sportbund beantragt werden. Bereits im vergangenen Jahr haben der Landessportverband und seine Sportbünde vom Land 60.000 Euro für das Projekt Sport mit Flüchtlingen erhalten. Insgesamt konnten mit diesen Mitteln über 150 Maßnahmen finanziell unterstützt werden, die die Teilnahme der Flüchtlinge an Sportangeboten ermöglichen. Die meisten Angebote wurden in der Sportart Fußball umgesetzt. Auf Platz 2 der häufigsten Sportarten findet sich Turnen, gefolgt von Volleyball und unterschiedlichen Kampfsportarten. Die bereits im Dezember 2014 abgeschlossene Zusatzversicherung für Geflüchtete wurde mit der ARAG-Sportversicherung fortgesetzt und weiter ausgebaut. Damit sind alle Flüchtlinge, die in einem der rund 11.400 Mitgliedsvereine an Angeboten teilnehmen, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft in vollem Umfang versichert.
Stuttgart. Im Rahmen des dritten Chorwettbewerbs des Deutschen Chorverbandes vergab das SWR Vokalensemble am vorigen Sonntag einen Sonderpreis an den besten Chor des Sendegebiets in der Kategorie Zeitgenössische Chormusik. Preisträger ist der Kammerchor der Musikhochschule Mannheim unter Leitung von Harald Jers. Der Gewinnerchor erhält nun die Möglichkeit, im Studio des SWR in Stuttgart neue Werke unter professionellen Bedingungen zu produzieren. Chormanagerin Cornelia Bendt gab den Sieger im Rahmen der offiziellen Preisverleihung auf dem Stuttgarter Schlossplatz bekannt. Es freue sie besonders, dass viele Chöre gerade in der Wettbewerbskategorie zeitgenössisch teilgenommen haben. Die anspruchsvollen Beiträge hätten sowohl die Jury als auch die Zuhörer begeistert. Neben dem Sonderpreis des SWR Vokalensembles gewann der Kammerchor der Musikhochschule Mannheim außerdem den ersten Preis der Kategorie Romantik weltlich Stufe 1 und den zweiten Preis der Kategorie Zeitgenössische Chormusik Stufe 1. Beim Deutschen Chorfest 2016 kamen über 400 Ensembles mit 15.000 Sängerinnen und Sängern zusammen und begeisterten 4 Tage lang die Stuttgarter und ihre Gäste mit Vokalmusik aller Stilrichtungen. In der 2000 Einwohner umfassenden Gemeinde Braunsbach spielten sich am vergangenen Sonntagabend, also am 29. Mai, Szenarien ab, mit denen niemand gerechnet hatte. 3 kleine Bäche, die durch den Ort fließen, verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit zu reißenden Flüssen. Eine gewaltige Gerölllawine schob sich etliche 100 Meter durch Braunsbach und hinterließ Schuttberge und Schlamm sowie demolierte Fahrzeuge und beschädigte Gebäude. Merle Flachsbart sprach für Fokus Südwest mit dem ersten Landesbeamten Michael Knaus über das Schadensausmaß, von dem der Landkreis Schwäbisch Hall derzeit nicht nur in Braunsbach betroffen ist.
Herr Knaus, Sie arbeiten seit 32 Jahren für den Katastrophenschutz und waren nach dem Unwetter vom 29. Mai vor Ort in Braunsbach. Wie war Ihr Eindruck, als Sie dort waren?
Also ich arbeite nicht ausschließlich 32 Jahre für den Katastrophenschutz. Ich bin immer im Katastrophenschutz auch tätig gewesen, habe aber eine solche Lage, die ich am Sonntagabend erlebt habe, eigentlich noch nie erlebt. Also die Masse an Geröll, die Masse an Holz, gerade auch bei der Zufahrt in Richtung Braunsbach, der Bereich des Schimbaches zwischen Geislingen und Braunsbach, hat man Berge von Holz, von Stämmen gesehen, die dieser kleine, ansonsten relativ kleine Bach auf der Straße aufgetürmt hat. In Braunsbach selbst gab es riesen Geröllhalten. Es gab auch ganz dicke Stämme, die durch den Orlacher Bach und durch den Schlossbach mitten durch Braunsbach durchgetrieben wurde durch das Wasser. Und als wir dann auch in Braunsbach ankamen, wurde deutlich, dass viele Häuser auch schon einsturzgefährdet waren und wir mussten befürchten, dass es dort viele Verletzte oder möglicherweise auch Tote geben würde, zumal auch viele Autos durch diesen Bach weggeschwemmt wurden, wo möglicherweise dann auch noch Fahrerinnen oder Fahrer drin waren. Es wurde auch gemeldet durch die Polizei, dass ein BMW in den Kocher abgetrieben worden sei mit einem Fahrer, sodass man zunächst das Schlimmste befürchten musste. Im Ergebnis konnten wir dann, als wir dann sämtliche Häuser, die zugänglich waren, und das waren alle, auch in der Stadt, durch freiwillige Helfer der Feuerwehren, durch das DRK, durch das THW, konnten wir dann feststellen, dass wir keinen Menschenschaden beklagen mussten an diesem Sonntagabend oder in dieser Sonntagnachts. Und da waren wir ganz froh, wir hatten eigentlich zu Beginn des Einsatzes wesentlich Schlimmeres in diesem Bereich erwartet.
Ja, das ist erfreulich. Aber nun wurde natürlich nicht nur Braunsbach durch die Wassermassen überrascht und getroffen. In welchen Orten des Landkreises Schwäbisch Hall gab es denn noch große Überschwemmungen?
Überschwemmungen gab es quasi im gesamten östlichen und nordöstlichen Landkreis. Der Süden des Landkreises und der Westen des Landkreises sind verschont geblieben. Aber dort war schon etwa gegen 20 Uhr abzusehen, dass es mit Ausnahme von vollen Kellern im Wesentlichen zu keinen größeren Schäden gekommen war und die Feuerwehren der einzelnen Städte und Gemeinden eigentlich dort auch die Einsätze in Griff bekommen haben, sodass wir zunächst einmal glaubten, dass der Landkreis noch glimpflich davon gekommen ist, bis einfach diese Welle dann Braunsbach, natürlich nicht nur Braunsbach, sondern auch Steinkirchen getroffen hat. Und da war dann dieser Einsatz notwendig.
Und was passiert nun mit dem ganzen Geröll und Schlamm, der in den Orten angeschwemmt wurde?
Das wird in einem Steinbruch zwischengelagert und dann müssen wir Schritt für Schritt entscheiden, was mit den einzelnen Bestandteilen dieses Geröll und dieses Müll und dieses Holzes dann auch passiert.
Mhm. Und können Sie sagen, wie hoch der Schaden denn voraussichtlich sein wird?
Das ist derzeit eigentlich noch nicht möglich, weil ja die Gutachter jetzt erst durchgehen. Ein Gutachter, konnten Sie auch in der Presse lesen, das würde ich sicher unterstützen. Es wird ein dreistelliger Millionenbetrag auf jeden Fall sein. Ob ein mittlerer dreistelliger oder ein höherer oder sogar dann in den Milliardenbereich geht, das kann man jetzt nicht sagen.
Wie wird denn dieser Wiederaufbau finanziert? Kommt da auch finanzielle Hilfe vom Land?
Also zunächst ist die Sanierung von den Häusern auch eine Versicherungsleistung. Und da muss man jetzt zunächst einmal prüfen, wer ist versichert, was bezahlen die Versicherungen. Und dann muss man natürlich sehen, dass es auch Hilfe von außen kommt. Das Land hat ja schon angekündigt zu prüfen, wie es diesen Menschen vor Ort und wie es dem Landkreis Schwäbisch Hall, der Gemeinde Braunsbach, da helfen kann. Auf jeden Fall kann weder der Landkreis noch die Gemeinde diese Kosten alleine tragen.
Können die Bürger auch spenden?
Die Bürger können auch spenden. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Diese Kontonummer kann man auf unserer Homepage nachlesen. Und wir sind sehr froh über jeden Euro, der hier eingeht.
Herr Knaus, Sie sprachen ja schon am Anfang des Interviews davon, dass Sie schon lange für den Katastrophenschutz arbeiten oder daran beteiligt sind. Haben Sie den Eindruck, dass Überschwemmungen in den vergangenen Jahren zugenommen haben?
Also für den Landkreis Schwäbisch Hall kann ich das sicherlich nicht sagen, da auch im Landkreis Schwäbisch Hall im Bereich der Flüsse und auch im Bereich der Zuflüsse zu den großen Flusskörpern wie Kocher und Jagst eigentlich sehr viel mit Regenwasserrückhaltung gemacht wurden. Dies war ein ganz besonderes Ereignis, wo auf wenigen Quadratkilometern eine Unmenge von Wasser gefallen ist und Experten haben einfach festgestellt, dass solche Ereignisse weder im Detail, also im konkreten Bereich, als auch zeitlich nicht vorhersehbar sind und auch aber technisch oder durch irgendwelche baulichen Maßnahmen nicht in den Griff zu bekommen sind. Also es war ein ganz besonderes Ereignis.
We'll be right back.
Ökofaire Produkte sind wohl die bekanntesten Labelprodukte auf dem deutschen Lebensmittelmarkt. Doch neben den geläufigen Siegeln wie Fairtrade oder Bio existieren inzwischen mehr als 400 Standards für Lebensmittel. Die vielen Richtlinien und hohen Standards erschweren kleinen und mittleren Familienbetrieben in Entwicklungsländern eine Marktteilnahme erheblich. Zu dieser Problematik veranstaltete die Akademie Schloss Kirchberg gemeinsam mit der Stiftung Haus der Bauern vor kurzem eine Tagung mit dem Titel »Gutes Essen, arme Erzeuger, wie die Agrarwirtschaft mit Standards die Nahrungsmärkte beherrscht«. Aline Kinzi sprach für Focus Südwest mit Rudolf Bunzel, verantwortlicher Studienleiter der Akademie Schloss Kirchberg und Autor des Buches »Gutes Essen, arme Erzeuger«.
Herr Bunzel, am 3. und 4. Juni findet im Schloss Kirchberg an der Jagst eine Tagung mit dem Titel »Gutes Essen, arme Erzeuger« statt. Was genau darf man sich denn unter diesem Titel vorstellen?
Ein immer größer werdender Anteil unserer Nahrungsmittel müssen eine Zertifizierung durchlaufen, sogenannte Zertifizierung. Das heißt eine Prüfung unter verschiedenen Programmen und das größte Programm ist Global Gap, der Supermarktketten, wo alle vereinigt sind in ihren Anforderungen an die Qualität und die Nachhaltigkeit der Erzeugung von der Produktion von Nahrungsmitteln. Und diese Prüfungen sind sehr, sehr aufwendig. Vor allen Dingen also für kleinere Betriebe, Familienbetriebe, ist es ein viel größeres Problem als für zum Beispiel größere Betriebe. Und dadurch wirken diese Zertifizierungen nicht betriebsgrößenneutral. Das heißt, sie bevorteilen also große kommerzielle Betriebe, also weltweit gesehen jetzt, vor allen Dingen also in der Dimension der entwicklungspolitischen Auswirkungen, also fördern sie noch immer stärker den Ausschluss von kleinen Produzenten auf der Welt. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese Zertifizierung und die Auflagen kosten Geld, relativ viel Geld für die Produzenten. Das heißt also, die Qualitätsanforderungen der Supermärkte werden überwälzt auf die Bauern und die haben sozusagen die Kosten zu tragen für das, was eigentlich die Supermärkte den Verbrauchern gerne an guter Qualität verkaufen wollen. Und dadurch dadurch sind die Kosten ungleich verteilt und die Profite, also die Gewinne durch die höheren Preise, die der Verbraucher für die gute Qualität zu zahlen hat, kommen nicht den Erzeugern zugute.
Sind denn die Siegel und die hohen Qualitätsstandards nicht gut für die Verbraucher?
Naja, klar, die Verbraucher, alle wollen das im Grunde. Ja, die Verbraucher wollen diese Siegel, die Supermärkte wollen die Siegel, der Staat will es, weil er dann selbst nichts zu regulieren braucht. Alle wollen das, deswegen wollen auch alle, dass es funktioniert und dass es also auch glaubwürdig ist. Aber das ganze System ist in sich brüchig. Also sowohl die Standards sind nicht sehr überzeugend, als auch die Überprüfung der Glaubwürdigkeit ist im Grunde ich würde fast sagen korrupt. Also hat systemische Schwächen, die Sicherheit vortäuschen, die so gar nicht gegeben ist.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Endverbraucher diese Problematik der vielen Siegel und Richtlinien überhaupt kennen?
Nee, das tun sie nicht. Also deswegen, der Verbraucher ist völlig überfordert. Inzwischen gibt es also allein hier bei uns über 440 verschiedene Siegel und Standards für Nahrungsmittel. Und wer kümmert sich schon um all die? Denn ich meine, das ist Information Overload. Das kann der Verbraucher gar nicht verkraften an Informationsaufwand. Und deswegen also fällt er seine Entscheidung sowieso genauso uninformiert letztendlich wie vorher, als es noch keine Siegel gab. Und eine Klarheit über diese Siegel gibt es nicht. Also denn diese Standards müssen gar nicht angemeldet werden, die müssen nicht registriert werden, die werden überhaupt nicht kontrolliert. Jeder kann also beliebig da irgendeinen Standard aufsetzen und ein Siegel vergeben und das ist alles in dem Bereich, also das, der völlig unreguliert ist. Und da, um da ein bisschen mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit und Sicherheit reinzubringen in dieses ganze System, bedarf es eigentlich dringend einer staatlichen, na, Oberaufsicht ist so viel gesagt, einer staatlichen Grundregelung. Also wenn der Staat hier schon Privaten so einen großen Bereich der Regulierung überlässt und nicht selbst reguliert, dann muss er wenigstens also einen Rahmen setzen, an den sich dann die Privaten halten können.
Mit dieser Problematik der Standards und der Siegel setzen Sie sich ja auch in Ihrem Buch auseinander. Ja. Gutes Essen, arme Erzeuger, und so heißt ja auch die Tagung. Aus Ihrem Buch wird es ein Gespräch geben zu Ihrem Buch am 4. Juni auf der Tagung. Was erwartet die Teilnehmenden denn sonst noch im Programm?
Naja, die Keynote Speech, wie man so schön sagt, also die eigentliche Einführung, die gibt ein Herr Dr. Ulrich Hoffmann. Er ist Gründer und Leiter von dem UN-Programm für also nachhaltige Standardsetzung. UNFSS heißt das in Genf. Und der Herr Hoffmann ist also der beste Kenner in diesem Bereich weltweit, und das, sein Referat wird bestimmt also vielen die Augen öffnen in Bezug auf das, was in diesem Bereich vorgeht. Denn jeder denkt, das ist alles toll, und das, jeder will Siegel und will Standards möglichst hoch und möglichst immer weiter und neue, und das System, das ufert aus.
Was erhofft man sich denn als Ergebnis von der Tagung? Geht es da mehr um ein Aufmerksammachen auf das Problem oder um konkrete Lösungsansätze?
Nee, es ist also jetzt nicht betriebswirtschaftlich relevant. Also dass zum Beispiel also Bauern jetzt danach ihren Betrieb umstellen oder ihre Vermarktung umstellen können. Nein, ich meine, sondern es geht uns mehr um die politische Fragestellung. Also wie gehen wir mit diesem System der privaten Zertifizierung um in Zukunft? Und ich meine, die BESCH, die ja also hinter der Akademie steht und der Stiftung Haus der Bauern, die BESCH, die nutzt ja auch das System der Zertifizierung sehr extensiv, zum Beispiel für Ökoland-Zertifizierung, also das heißt Bio-Zertifizierung, aber auch für eine geschützte geografische Herkunft und so. Das sind ja auch Zertifizierungsprogramme. Aber das sind Programme, die ja also eine gesellschaftliche Intention haben und nicht wie die meisten anderen Siegel, die also eine reine geschäftliche Intention haben. Und also diese Programme mit gesellschaftlichen Zielsetzungen, die kommen natürlich auch in den Verruf dadurch, dass also die rein geschäftlichen also das System missbrauchen. Und deswegen gibt es ein Interesse daran, also das System zu durchleuchten und klarer zu machen zugunsten also bestimmter guter Siegelprogramme.
Das war Fokus Südwest in der Ausgabe vom 5. Juni auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Merle Flachsbart, Ralf Snurawa und Aline Kinzi. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.